So, also schön, heute an diesem schönen Sabbat hier zu sein, auch wenn wir heute ziemlich viel Aktivitäten hatten. Aber es ist schön, eine lebendige Gemeinde zu haben, wo wir über Gottes Wort nachdenken können, predigen können, aber auch selbst aktiv sein können in der Gemeinde für Gott und für sein Werk. Ich möchte eine Erfahrung erzählen, die ich diese Woche erlebt habe. Einige von euch haben das schon gehört. Wir freuen uns sehr über die Dinge, die so hier in Mannheim geschehen, über die Interessierten, über die Gäste, die wir haben dürfen, über die Täuflinge, die wir haben dürfen. Wir hatten vor 2 Wochen den Youth Mission Kongress und wir sind Gott sehr dankbar für die Erfahrungen, die wir machen durften, für die vielen Jugendlichen, die von Haus zu Haus gegangen sind in Mannheim, die auf der Straße gewesen sind und Zeugnis gegeben haben für Gott. Wir haben mittlerweile 170 Adressen zurückbekommen. Und ich habe einige gute Adressen übrigens hier. Wer gerne möchte und wer sich angesprochen fühlt, das ist ganz freiwillig, darf gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen und einige Adressen bekommen. Es sind Adressen, die man besuchen kann, teilweise Menschen, die in Hauskreisen mitarbeiten wollen, teilweise Menschen, die Bibelstunden haben wollen, Menschen, sehr viele Moslems. Wer gerne Moslem-Missionen machen möchte, kann mich gerne ansprechen, bekommt er von mir Adressen, wo er Moslems besuchen kann. Wir haben so einen Glaubenskurs über Abraham, wo er einfach den abgeben kann und versuchen kann, mit Moslems in Kontakt zu treten. Und wir haben eine ganze Reihe fremdsprachige Gäste und Adressen. Wir haben welche auf Bulgarisch, die nur Bulgarisch können, welche auf Polnisch, welche auf Jugoslawisch, welche auf Englisch, einige, eine ganze Reihe nur auf Englisch. Wer da sich angesprochen fühlt, Menschen zu besuchen, kann mich hinterher ansprechen nach dem Gottesdienst. Ich habe die Adressen alle dabei und kann sie gerne mit verteilen. Eine Erfahrung, die ich erzählen möchte. Eine junge Frau wurde beim Youth Mission angesprochen. Ein Jugendlicher, ein junger Bruder aus La, Alex heißt er, sprach diese junge Frau an. Sie kommt aus Aserbaidschan. Sie heißt Irada. Und sie kam ins Gespräch über Gott und über den Glauben und über einiges. Und er hat Zeugnis abgelegt von seinem Glauben. Und sie war sehr angesprochen und hat Interesse gehabt. Aber sie hat doch irgendwo ein bisschen abweisend reagiert. Sie hat keine Bibel, weil sie auch keine Bibel haben. Auf jeden Fall hat er Adresse ausgetauscht und er hat sie dann eingeladen zum Gottesdienst. Und am letzten Sabbat ist er von La gekommen, hat sie abgeholt, sie wohnt in Mannheim, und hat sie zum Gottesdienst hier mitgebracht. Letzten Sabbat war sie hier im Käfertal in der Gemeinde. Ich weiß nicht, wer von euch sie gesehen hat. Ich war leider nicht da. Ich war in Sandhofen. Übrigens, letzten Sabbat war ein sehr schöner Gottesdienst in Sandhofen. Da hatten wir wirklich einen schönen Gottesdienst mit 14 Personen. Unser erster Gottesdienst in diesem Neulandgebiet. Da können wir für beten, dass Gott dieses Gebiet weiter segnet, unsere Gruppe weiter segnet. Wir haben eine sehr harmonische Gruppe, sehr tolles Team, was hier sich eingebracht hat. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dieser Gruppe in Sandhofen. Nächsten Sabbat haben wir wieder einen Gottesdienst dort und auch nächsten Sabbatabend um 19 Uhr werden wir ein Daniel-Seminar beginnen, wo wir auch all die ganzen Gäste mit dazu einladen. Zurück zu der Irada. Die Irada ist aus Aserbaidschan und sie war letzten Sabbat hier. Und der Alex hat sie dann besucht, ist mit ihr nach Hause gefahren und hat gemerkt, dass die Irada sehr stark okkult belastet ist. Und nicht nur okkult belastet ist, sondern dass sie teilweise besessen ist. Sie ist eine Wunderheilerin, eine Magierin kann man sagen, eine Schamanin, die Heilungskräfte hat, die Wahrsagekräfte hat, die Dinge voraussagen kann. Und sie hat mir erzählt, wir haben uns letzte Woche getroffen, dass sie an ihre Bekannten alle möglichen Briefe schreibt über die Zukunft und alles geht in Erfüllung, was sie immer schreibt, sagt sie. Aber es sind meistens keine schönen Dinge, die sie dort schreibt. Und sie wollte frei werden. Wir haben da einen Termin abgemacht, am letzten Dienstagnachmittag. Um 14 Uhr haben wir uns getroffen hier in der Gemeinde. Da haben wir von 14 Uhr bis 16.30 Uhr zusammen hier Bibelstunde gehabt. Der Bruder Eugen Hartwig, der Alex und die Irada und ich. Und wir haben über das Thema Okkultismus gesprochen und über Freiwerden von okkulten Belastungen. Und wenn ein Mensch, es war so, wenn sie diese okkulten Belastungen hatte, dann war das so, dass sie nicht ständig besessen war, sondern manchmal konnte sie ganz normal reden, wie wir uns unterhalten würden. Und manchmal redeten auf einmal die Geister durch sie. Und sie hat selber nicht gemerkt, wenn sie Geister durch sie gesprochen haben. Manchmal hat sie sich erinnern können, was sie gesagt hat, und manchmal hat sie es nicht erinnern können. Manchmal war sie weggetreten in Trance und die Geister haben durch sie gesprochen. Aber wir haben das genau gemerkt, wenn die Geister gesprochen haben. Weil sich teilweise ihre Stimme verändert hat, teilweise auch sie Dinge gesagt hat, die nicht schön waren. Wir haben, wenn ich so eine Bibelstunde mache über Okkultismus, dann gehe ich mit den Menschen all die okkulten Dinge durch, die es so gibt, die okkulten Sünden. Die sollen sie aufschreiben, ankreuzen und nachher ein Befreiungsgebet sprechen. Das hat sie auch gemacht. Sie hat es aufgeschrieben. Aber es gab immer wieder Störfeuer. Es gab immer wieder Schwierigkeiten. Es gab einen richtigen Kampf dann an diesem Dienstagnachmittag. Als wir dann zum Gebet gekommen sind, haben die Geister versucht, mit allen Mitteln zu verhindern, dass sie Jesus um Befreiung bittet. Ich möchte nicht alles wiederholen, was abgelaufen ist, aber es war ein richtiger Kampf. Und das erste Gebet dauerte über eine halbe Stunde, bis sie richtig beten konnte. Und dann nach diesem Befreiungsgebet, sind wir aufgestanden von den Knien. Wir haben sie angeschaut und wir haben gesagt, du bist nicht frei. Sie sagte, nein, ich bin nicht frei. Und dann sagte sie, ich muss erstmal rausgehen, eine rauchen, und dann ist sie rausgegangen. Und wir haben gemerkt, sie ist teilweise frei, aber nicht ganz frei. Und dann haben wir uns wieder hingekniet, wir zu dritt, und haben gebetet, lieber Gott, haben wir gesagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir wissen nicht, warum die Frau nicht frei ist. Wir bitten dich, dass du uns jetzt Weisheit schenkst. In Jakobus 1, Vers 4 sagst du, wem Weisheit mangelt, und in Vers 5, dem kannst du Weisheit geben. Schenk du uns jetzt Weisheit, dass wir wissen, was wir tun können, damit die Frau frei wird, damit du sie frei machen kannst. Denn du hast versprochen, wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei, nicht nur halb frei. Und sie kommt wieder rein von der Zigarette und dann sage ich zu ihr, gab es denn irgendwas in deinem Leben, was du noch nicht aufgeschrieben hast? Irgendwas von den okkulten Sünden? Sagt sie, nein, ich erinnere mich an nichts. Und dann habe ich gesagt, jetzt beten wir zusammen und ich werde den Heiligen Geist bitten, dass er dich an die Dinge erinnert, die du noch getan hast, die du noch nicht bekannt hast und die noch hier die Blockade sind. Wir sind aufgestanden zum Gebet. Ich habe gebetet, lieber Herr Jesus, himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du jetzt ihr Radar zeigst, was noch in ihrem Leben gewesen ist. Und in dem Moment, wo ich das ausspreche, wo ich noch beim Beten bin, sagt sie einmal, jetzt fällt es mir ein. Ich habe schnell Amen gesagt. Und dann sagt sie, ich erinnere mich, dass ich vor 20 Jahren, als ich 13 Jahre alt war, an einer Sitzung teilgenommen habe, wo wir eine Einführung in die Wahrsagerei hatten. Und hat sie genau beschrieben, die ganze Zeremonie und so weiter. Und sie hat gesagt, 20 Jahre lang habe ich mich an diese Situation nicht erinnern können. Es war aus meinem Gedächtnis wie weggelöscht. Und jetzt in diesem Moment, wo du gebetet hast, ist es wieder da. Gott hat in dem Moment ihr das wieder ins Gedächtnis gegeben, damit sie das bekennen konnte. Sie hat es aufgeschrieben, wir haben nochmal niedergekniet, sie hat nochmal ein Befreiungsgebet gesprochen und dann war sie ganz frei. Und das zweite Befreiungsgebet ging ganz einfach. Da war kein Störfeuer mehr, da war es schon relativ leicht. Sie ist frei geworden, frei gewesen. Und wir haben mit ihr noch gesprochen, was jetzt wichtig ist für sie, dass sie jetzt auch Jesus in ihr Herz aufnimmt, dass jetzt ihr Herz nicht leer bleibt, sondern dass jetzt Gott, Jesus, die Lehre ausfüllt. Und dass sie jetzt regelmäßig mit Jesus lebt, die Bibel liest und an Jesus festhält. Alex ist noch mit ihr nach Hause gefahren und hat geguckt, dass alle okkulten Sachen aus ihrem Haus auch verschwinden, ihre Bücher und ihre Sachen, die sie sonst noch hat, damit auch zu Hause nichts mehr spukt und nichts mehr Okkultes da ist. Aber meine Lieben, wir leben in einer Zeit heute, wo es einen Kampf gibt und den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, den lesen wir nicht nur in der Bibel, das ist nicht nur theoretisch, in Bibelstunden und in Predigten, den erleben wir in unserer Welt hautnah, den gibt es wirklich. Und wir können erleben, dass die Dämonen, die bösen Geister da sind, aber Gott sei Dank, Jesus ist stärker. Er hat Satan und den Tod besiegt Und er kann auch uns an diesem Sieg teilhaben lassen, wenn wir uns auf ihn berufen. Und er kann uns freimachen. Ich habe selten erlebt, dass ein Mensch so stark in diesen okkulten Bindungen drin war und in dieser Teilbesessenheit schon drin war, aber sie ist frei geworden. Meine Lieben, und als, ja, wenn ihr mit solchen Dingen konfrontiert werden würdet, und ich denke, unsere Gesellschaft immer stärker von okkulten Phänomenen konfrontiert, von Filmen, von Harry Potter, über alle möglichen anderen Dingen, wo der Okkultismus heute in diese Welt Einfluss nimmt. Was würdet ihr machen, wenn ihr mit solchen Menschen zu tun habt? Meine Lieben, wir werden in der Zukunft mehr und mehr mit solchen Menschen zu tun haben. Was sollten wir denn tun? Was ist Jesu Gebot für uns? Ich lade euch ein, aufzuschlagen, Matthäus Kapitel 17, Vers 21. Matthäus Kapitel 17, Vers 21. Und zwar, ich lese 20 mit. Wir lesen Matthäus 17, 19 bis 21. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg: Heb dich dorthin. So wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein. Aber diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Hier war ein mondsüchtiger Knabe, ein mondsüchtiges Kind, ein Besessener. Und der war auch von Dämonen besessen. Und die Jünger versuchten, die Dämonen auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Und als Jesus kam, hat er den Dämonen befohlen, und sie mussten weichen. Was sagt Jesus hier? Was ist die einzige Möglichkeit, wenn Menschen besessen sind, dass sie frei werden? Jesus sagt, durch Beten und Fasten. Habt ihr schon gebetet und gefastet? Meine Lieben, am Dienstag haben wir gefastet. Bei solch schweren okkulten Belastungen ist es wichtig, dass wir fasten. Denn Jesus sagt, nur durch Beten und Fasten müssen die Dämonen weichen. Und ich denke, wir dürfen auch für die Irada weiter beten, dass Gott ihr gnädig ist, dass sie mit Jesus in Kontakt bleibt, dass sie nicht wieder rückfällig wird, dass sie bei Gott bleibt. Jesus sagt, diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Ich möchte mit euch heute Morgen über das Fasten einmal nachdenken. Eine Frage, wer von euch hat schon mal gefastet? Das sind fast alle. Wenn ich jetzt fragen würde, warum habt ihr denn gefastet? Dann würden die einen sagen, naja, ich wollte abnehmen, die anderen aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht zur Entschlackung. Vielleicht auch einige, weil es in der Bibel steht, in Bezug zum Gebet. Vielleicht auch, weil die Generalkonferenz einen Fastensabbat angesetzt hat. Vielleicht auch, vor 3 Wochen, als wir in der Gemeinde Mannheim einen Fastensabbat angesetzt haben. Und wir haben ja uns entschlossen, dass wir als Gemeinde Mannheim jeden zweiten Sabbat im Monat als Gebets- und Fastensabbat haben wollen. Und ich habe mir gesagt, wenn wir einen Fastensabbat planen, dann müssen wir auch wissen, was Fasten bedeutet. Warum fasten wir? Was ist Fasten? Fasten hängt zusammen mit Reinigung. Fasten ist eine Reinigung des Körpers. Und wenn der Körper gereinigt wird, dann werden auch die Gedanken viel klarer. Eine Reinigung der Gedanken. Und wenn die Gedanken klarer werden, der Körper gereinigt wird, werden auch die Gefühle wieder klarer. Eine Reinigung der Gefühle. Und ich denke auch, weil alles miteinander zusammenhängt, Körper, Geist, Seele, Gefühl, das Geistliche, auch eine geistliche Reinigung. Fasten bedeutet, dass wir uns vor Gott reinigen. Fasten bewirkt, dass die menschlichen, egoistischen, fleischlichen Einflüsse zurückgedrängt werden, dass ich geistliche Dinge schärfer erkennen kann, klarer erkennen kann. Fasten verstärkt das Gebet. Ich denke, wenn wir ein Anliegen haben, dann beten wir. Das haben wir vorhin gemacht, im Hirtengebet. Wenn wir ein besonders wichtiges Anliegen haben, dann beten wir besonders intensiv, oder? Oder wenn du um deinen Ehepartner gebeten hast oder immer noch bittest vielleicht, tust du das einmal und dann sagst du, Gott wird das schon machen? Nein, das machen wir doch jeden Tag, oder? Das heißt, wir halten an am Gebet, dass wir immer wieder dafür beten, oder für unsere Kinder oder für andere Dinge oder um Gesundheit. Dann bleiben wir dran am Gebet, jeden Tag. Und je wichtiger unser Anliegen ist, desto intensiver ist unser Gebet. Dass wir nicht nur mal so eben nebenbei Gott sagen, lieber Gott, ich habe hier was, sondern dann bestürmen wir ihn, dann bedrängen wir ihn mit dem Gebet, das dürfen wir tun. Und wenn es etwas ganz Wichtiges ist, dann können wir durch Fasten Gott zum Handeln bewegen. Durch Beten und Fasten wird Gottes Arm bewegt, der die Welt bewegt. Durch Fasten werden wir enger mit Gott verbunden und Gott segnet es. Was ist Fasten? Fasten heißt einmal, dass ich, es gibt zwei verschiedene Arten von Fasten. Einmal ein totales Fasten. Das heißt, dass ich gar nichts esse. Einen Tag lang nichts esse. Meistens, wenn man einen Tag fastet, dann isst man morgens nichts, mittags nichts und abends nichts. Ein bisschen was trinken wäre schon gut, denn trinken, Wasser trinken vor allen Dingen, das ist gut, damit ja, der Körper seine Funktionen erhalten kann. Aber es gibt manchmal auch ein Fasten, wo auch in der Bibel manche auf Essen und Trinken verzichtet haben. Und manche sogar über viele Tage. Wie die es überlebt haben, war nur durch ein Wunder Gottes. Denn ein Mensch kann nicht länger als 3 Tage oder 5 Tage ohne Flüssigkeitszufuhr aushalten. Das heißt, wir haben viele Beispiele in der Bibel, wo die Menschen gefastet haben, ganz auf Nahrung verzichtet haben. Aber wir haben auch teilweises Fasten. Zum Beispiel der Daniel, als er betete, steht in Daniel 10, dass er auf leckere Speise und auf Traubensaft verzichtete. Das heißt, dass er hier ein Teilfasten nur hatte. Das ist zum Beispiel, wenn jemand fasten möchte und er hat einen niedrigen Blutdruck, kann sein, dass sein Blutzuckerspiegel runtergeht und dass er umkippt. Das ist natürlich nicht gut. Deswegen kann man zum Beispiel auch ein Obstfasten machen, dass man nur Obst isst oder zum Beispiel nur Obstsäfte trinkt. Oder vielleicht auch nur ein oder zwei Essenszeiten auslässt. Das heißt, auch das ist ein Fasten. Man muss nicht immer ganz auf alle Nahrung verzichten, um zu fasten. Ich möchte euch einige biblische Beispiele mit euch durchgehen, um zu zeigen, einige Prinzipien zu zeigen, die im Fasten sichtbar werden. Der erste Bereich der Predigt war, was ist Fasten? Was bedeutet Fasten? Im zweiten Bereich möchte ich biblische Beispiele zeigen, um die Prinzipien des Fastens zu zeigen. Und ich möchte uns dazu ermutigen, wenn wir diese Beispiele sehen, dass wir einfach für uns als Gemeinde, für uns als Privatpersonen, das Fasten ausprobieren. Und sehen, was Gott tut, aufgrund des Fastens. Einige Beispiele. Erstens Josaphat. Wir lesen einmal 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 3. 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 1 bis 3. Hier steht, danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Meoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, von Edom. Und siehe, sie sind schon in Hatzizon Tama, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Was war geschehen? Die Feinde Israels hatten sich zusammengerottet und sie waren einer großen, großen Überzahl. Sie waren so stark, dass menschlich gesehen hier nichts zu machen war. Israel war ihnen schutzlos ausgeliefert und eigentlich der Vernichtung preisgegeben. Und Josaphat war hier der Israel vorgestanden war. Und was macht er? Er steht hier, Er hat darauf geschaut, den Herrn zu suchen und ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Das heißt, er hat das ganze Volk zum Fasten aufgerufen. Den Herrn zu suchen. Meine Frage ist, müssen wir denn Gott erst suchen? Ist er nicht schon da? Wenn hier steht, den Herrn zu suchen, dann bedeutet das nicht, dass Gott nicht da wäre. Gott ist immer da. Sondern, dass wir besonders ins Gebet gehen zu Gott, uns an Gott wenden, unser Anliegen vor Gott bringen mit Nachdruck. Und zwar mit so starkem Nachdruck, dass sie auch hier als ganzes Volk gefastet haben. Und zwar in Notzeiten, wenn Gottes Volk in Not war und sie gebetet haben und gefastet haben, dann haben sie Gott zum Handeln aufgefordert, zur Rettung aufgefordert. Und was hat Gott getan? Ich denke, dieses Gebet, was Josaphat dann betet, das ist unglaublich. Wenn wir mal die Gebete lesen in der Bibel, die genannt werden in Verbindung mit dem Fasten, dann stellen wir fest, dass die Gebete alle gleich oder ähnlich beschrieben sind. Nämlich, ich lese ein paar Verse. 2. Chronik, Kapitel 20, ab Vers 5. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn, vorn im neuen Vorhof, und sprach: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben von deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause, und zu dir schreien in unserer Not, und du wirst hören und helfen. Und siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hast durchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor dir weichen, von ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Was bedeutet Fasten? Fasten bedeutet, denke ich, das sehen wir hier an dieser Stelle, mehr, viel mehr, als nur auf Nahrung zu verzichten. Fasten bedeutet, in der Einstellung zu Gott zu kommen: Herr, du bist allmächtig, in dir ist die Kraft, du kannst alles, du bist der Herr, und wir können nichts. Jesus sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Fasten bedeutet, dass wir unser Leben komplett Gott unterstellen. Fasten bedeutet, dass wir uns demütigen unter Gott. Dass wir unsere Möglichkeiten loslassen. Dass wir alles Gott übergeben. Dass wir Gott zum Handeln aufrufen, weil Gott der Herr ist. Was hat Gott getan? Gott hat geantwortet durch einen Propheten. Und der Prophet kam und sagte: Fürchtet euch nicht, Gott wird euch Sieg schenken. Und dann hat der Josaphat etwas getan, was ich menschlich gesehen unglaublich finde. Sie sind in den Krieg gezogen. Was hat er gemacht? Er hat an die Spitze des Feldzuges die Sänger gestellt. Die haben Gott Lob und Dank gesungen. Warum? Weil sie schon wussten, Gott wird den Sieg schenken. Das Fasten hat Gott bewegt, das Volk zu retten. Ein zweites Beispiel. Jona. Jona Kapitel 3, Vers 5. Jona wird nach Ninive geschickt. Er soll dort der Stadt verkündigen, dass Ninive untergehen wird. Und Jona will nicht. Er flieht in die entgegengesetzte Richtung, und Gott hat seinen Propheten doch noch deutlich, aber ja, sanft und deutlich, ganz so sanft war es doch nicht, aber daraufhin geschickt, dahingeschickt, die Botschaft zu verkündigen. Und dann steht hier in Jona 3, und ich lese ab Vers 1, und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und so weiter. Vers 7 auch noch. Und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Jona predigt. Und ich glaube und ich denke, Jona hat den Erfolg seiner Predigt nicht vorausgesehen. Das sehen wir später in Kapitel 4, dass Jona nicht damit rechnet, dass das Volk sich bekehrt und auch noch verschont wird. Er wollte Ninive untergehen sehen. Aber was machen sie? Die Menschen fasten. Warum fasten sie? Fasten heißt, sie demütigen sich unter Gott. Sie glauben dem Wort des Jona. Sie glauben an den Gott Jonas. Sie bekehren sich zu diesem Gott, Yahweh, und als Zeichen ihrer Bekehrung, ihrer Unterordnung, um das Gericht abzuwenden, fasten sie. Gott hat Gericht angekündigt. Und durch Fasten zeigen sie ihre Umkehr. Genauso wie wir heute in der Lektion auch gesehen hatten, der König Ahab, als Elia zu ihm kam und hat ihm das Gericht angekündigt, weil er den Weinberg Nabots sich unrechtmäßig durch Mord angeeignet hat, dass hier der König Ahab sich demütigt, seine Kleider zerreißt, in Sack und Asche geht und fastet. Ein Zeichen echter Umkehr. Ein Zeichen, dass man um Gott um Gnade bittet in der Zeit des Gerichtes. Ein weiteres Beispiel, Daniel. Daniel Kapitel 9, Vers 3. Daniel Kapitel 9, Vers 3. Ich lese 2 noch mit. Daniel 9, Kapitel 2 und 3. In diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Tage wüst liegen sollte. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Meine Lieben, warum betet Daniel? Warum fastet Daniel? Warum? Nicht wegen dem Gericht, nicht weil eine Bedrohung da ist, nicht wegen Not. Warum fastet der Daniel? Daniel liest in der Bibel, im Propheten Jeremia, und er liest, dass Gott vorausgesagt hat, dass nach 70 Jahren Israel wieder zurückgehen kann nach Jerusalem, ins verheißene Land. Und jetzt rechnet er und sagt, die 70 Jahre sind allmählich um. Er sagt, lieber Gott, und 2 Dinge fastet er. Erstens, lass uns dein Wort verstehen. Lass uns deinen Plan verstehen, was du in deinem Wort sagst, damit wir es lesen. Damit wir es lesen, verstehen und befolgen können. Und zweitens fastet er, weil er Gott zum Handeln bewegen möchte. Er sagt nämlich: Gott, du hast vorausgesagt, dass das passieren wird, dass in 70 Jahren wir wieder zurückgehen dürfen nach Jerusalem, und jetzt ist die Zeit da. Und deswegen bitte ich dich jetzt mach dein Wort wahr. Und wir lesen in Kapitel 9, dass dieses Gebet von Daniel, fantastisch, das zu Hause zu lesen. Heute Nachmittag, wenn ihr Zeit habt, lest es mal, oder heute Abend. Wenn ihr heute Nachmittag im Vortrag von Schwester Meisel seid, solltet ihr heute Abend das lesen. Was Gott hier sagt, wie Daniel betet, genauso wie Josaphat. Daniel sagt, Gott, du bist treu, aber wir sind abgefallen. Das Unglück, was gekommen ist, haben wir verschuldet. Und jetzt bitte ich dich, dass du eingreifst, nicht um unsere Gerechtigkeit willen, sondern um deine Barmherzigkeit willen, weil du barmherzig bist, weil du vergibst und weil du dein Volk doch führst. Es geht um deine Sache, um deinen Namen. Nicht um unseren Willen, sondern um deinen Willen, Gott. Greife ein. Und Gott greift ein. Kapitel 10 sehen wir dann, wie Daniel wieder fastet und wie dann hier der Engel Gabriel zu Daniel kommt und Daniel sagt, dass durch sein Beten und Fasten Gott Engel geschickt hat, die den König bewegt haben, den Erlass zu geben, dass sie wieder zurück können nach Jerusalem. Daniel betet und fastet um Erkenntnis aus dem Wort Gottes und dass Gott seine Prophezeiungen wahrmacht. Meine Lieben, und ich glaube, wir leben in der letzten Phase dieser Weltgeschichte. Wir leben in der Zeit, wo der Frühregen fällt, wo Gott seinen Heiligen Geist im besonderen Maße uns geben möchte. Und der Spätregen, denke ich, beginnt schon zu fallen in manchen Gebieten. Das bedeutet, dass der Heilige Geist im besonderen Maße über Gottes Volk kommen wird, uns erfassen wird. Aber das kommt nicht von selber. Auch wenn Gott es verheißen hat, Gott möchte, dass wir darum bitten, dass wir ihn ernstlich darum bitten, dass wir darum fasten. Dass wir darum fasten, dass Gott seine Voraussagen wahrmacht, dass er sein Wort wahrmacht. Dass wir uns demütigen unter Gott. Am Mittwochabend werde ich über dieses Thema sprechen, über den Spätregen. Und da werden wir uns anschauen, welche Bedingungen sind notwendig, damit der Heilige Geist in besonderem Maße in uns und durch uns wirken kann. Und eine Bedingung ist, dass wir uns unter Gott demütigen. Dass wir unseren Stolz, unseren Egoismus, unsere Weltlichkeit zur Seite legen. Dass wir uns ganz ernst zu Gott wenden. Dass wir Gott bitten, dass er eingreift, dass er tut. Nicht um unseren Willen, sondern um seines Wortes Willen, um seines Volkes Willen, um seines Namens Willen. Ich glaube, dass die Zeit da ist, wo Gott Wunder tun wird, wo Gott Wunder tun will. Und wir erleben, denke ich schon, Schritt für Schritt, auch hier in Mannheim, immer wieder Wunder, die Gott tut. Aber wir müssen auch Gott darum bitten, durch Beten und durch Fasten. Ein weiteres Beispiel. Lukas Kapitel 2, Vers 37. Lukas Kapitel 2, Vers 37. Hier haben wir die Prophetin Hanna. Ich lese ab Vers 36. Lukas 2, ab Vers 36. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die Prophetin Hanna betete und fastete. Warum fastete Hanna? Warum? Wegen Not? Nein. Wegen einem Gericht Gottes? Nein. Um Gott zum Eingreifen zu veranlassen? Nein. Warum fastet die Hanna? Was steht hier? Manchmal überlesen wir das so schnell. Hier steht, sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Sie diente Gott durch Fasten. Meine Lieben, wir können Gott durch Fasten dienen. Warum? Wieso? Wir sind in Gefahr, jeder von uns, ob Gemeindeglied, ob Gemeindeleiter oder auch Prediger, jeder von uns ist in Gefahr, dass wir für Gott arbeiten, aber so arbeiten, wie wir uns das in unserem Kopf ausdenken, nach unseren Plänen. Jeder von uns ist in der Gefahr. Und Gott dienen bedeutet nicht, dass wir für Gott arbeiten, sondern dass wir durch Gott arbeiten, dass Gott uns benutzt für sein Werk, dass wir seine Pläne, seine Vorhaben ausführen. Und woher wissen wir das, was seine Pläne und Vorhaben sind? Durch Beten und Fasten. Gott möchte, dass wir durch Beten und Fasten ihm dienen. Wir sollen nicht jeden Tag fasten, dann würden wir irgendwann sterben. Aber ich denke, Fasten gehört dazu. Es ist ein Teil unseres Gottesdienstes. Um zu wissen, für Gottes Volk, für Gottes Werk, auch für unseren Dienst, für unsere Aufgaben in der Gemeinde. Ein weiterer Aspekt des Fastens, die Urgemeinde, Apostelgeschichte 14. Apostelgeschichte 14, Vers 23. Apostelgeschichte 14, Vers 23. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Als hier Paulus in verschiedenen Gegenden umherzog und sie Gemeinden gründeten, haben sie in den Gemeinden Wahlen durchgeführt, würden wir heute sagen. Sie haben Älteste eingesetzt, auch andere, Diakone und andere Aufgaben eingesetzt in den Gemeinden. Und was haben sie gemacht? Hier steht, sie beteten und fasteten. Meine Lieben, ich glaube, mit das Wichtigste, was in der Gemeinde stattfindet, so im Gemeindeleben, neben natürlich den Taufen und dem Abendmahl, sind die Gemeindewahlen. Warum? Weil Gott hier Gemeindeglieder beruft zum Dienst. Gott hat geistliche Gaben gegeben. Und wir sollen unsere Gaben einsetzen in der Gemeinde. Jeder von uns hat mindestens eine Gabe bekommen. Und diese Gabe, die wir haben, sollen wir auch einsetzen. Und wenn wir sie nicht einsetzen, dann wird die Gemeinde an diesem Punkt Mangel haben. Aber woher wissen wir denn? Ich weiß schon, wir werden bald zusammensitzen im Ernennungsausschuss. Dann werden wir sitzen und werden sagen, ja, wen schlagen wir jetzt für welche Aufgabe vor? Woher wissen wir, wenige Personen, die wir zusammensitzen, wer von euch welche Gabe hat? Manches kann man so ein bisschen erkennen, aber manches auch nicht. Auch gerade die Neugetauften, woher wissen wir, welche Gaben ihr habt? Wir kennen euch noch gar nicht so lange. Dafür brauchen wir das Gebet und das Fasten. Meine Lieben, wir haben die Wahlen vor der Tür. Wir haben heute den Gründungsausschuss gewählt. Und ich lade euch ein, dass wir beten und fasten für unsere Wahl, dass Entscheidungen getroffen werden, die der Gemeinde zum Nutzen sind, die die Gemeinde vorwärts bewegen lassen, die Gemeinde wachsen lassen, die Gemeinde aufleben lassen. Natürlich, ich freue mich über das Leben, was wir haben. Aber ich denke, Erweckung kann jede Gemeinde gebrauchen. Nächsten Sabbat haben wir wieder den zweiten Sabbat im Monat, ein Fastensabbat. Und wir wollen nächsten Sabbat den Schwerpunkt unseres Fastens auf zwei Dinge legen. Erstens auf unsere Gemeindewahlen, dass wir Gott unter Gebet und Fasten bitten, dass er die Wahlen so lenkt, wie es nach seinem Willen gut ist. Und zweitens für unsere Neulandgebiete, für Sandhofen und für Neckarau, dass Gott hier mit seinem Heiligen Geist neues Leben, Wachstum nach innen und nach außen schenken möchte. Ein letztes Beispiel aus der Bibel von Jesus selber. Matthäus Kapitel 4, Vers 2. Matthäus Kapitel 4, Vers 2. Und da Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden und so weiter. Und dann wissen wir, die Versuchung Jesu geht dann weiter. Jesus hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Warum? Warum hat er gefastet? Gab es eine Bedrohung? Nein. Gab es Not? Nein. Wollte er Gottes Wort verstehen? Ja, vielleicht auch. Hatten sie Wahlen gehabt? Nein. Warum hat Jesus gefastet? Wir lesen in den Versen davor, dass er getauft wurde. Und die Taufe war für ihn die Einsegnung zum Dienst, der Beginn seines Messiasdienstes. 30 Jahre lang war er als Zimmermann zu Hause gewesen und hat gearbeitet als Zimmermann. Und jetzt begann ab dem Moment der Taufe sein Messiasdienst als Rabbi, als Messias. Dafür brauchte er den Heiligen Geist bei der Taufe und dafür brauchte er Gottes Vollmacht. Und woher hat er sie bekommen? Durch Beten und Fasten. 40 Tage. Mein Lieben, wenn Jesus Christus schon das nötig hatte, er, Gottes Sohn, zu beten und zu fasten, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, um Vollmacht zu haben, seine Verkündigung, um zu widerstehen, um auch in der Versuchung zu widerstehen. Und ich bin überzeugt, das Fasten hat ihn dazu geführt, dass er geistliche Kraft bekam, um die Versuchungen, die danach gekommen sind, widerstehen zu können. Beten und Fasten erfüllt uns mit Kraft, der Sünde zu widerstehen. Wenn du Sieg über Sünde haben willst, Jesus hat es dir vorgelebt, dann bete und faste. Ich bin überzeugt, wenn wir mal im Himmel sein werden und sehen werden, was das Fasten auf der Erde ausgelöst hat, was Fasten bewirkt hat, wir werden uns schämen, dass wir so selten gefastet haben. Und werden uns sagen, warum haben wir dieses vollmächtige Werkzeug, was Gott uns in die Hand gegeben hat, nicht öfter genutzt? Ich möchte als dritten Punkt über den Gedanken nachdenken mit euch, welche Einstellung sollen wir haben beim Fasten? In Matthäus 6 sagt Jesus, wo er über Fasten spricht, Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Matthäus 6, 16 bis 18. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der in das Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Meine Lieben, es gibt auch ein falsches Fasten. Die Pharisäer haben auch gefastet. Was war bei ihrem Fasten falsch? Sie haben gefastet und haben nach außen gezeigt, seht alle her, jetzt faste ich. Und haben extra ein Fastengesicht gehabt. Ein Altersgesicht und ein Fastengesicht. Dass alle Leute merkten, jetzt fastet er und jetzt fastet er gerade nicht. Dass alle sehen konnten, wann man fastet, damit sie als fromm vor den Menschen dastehen. Aber Jesus sagt, die sind wie die Gräber. Außen schön und innen voller Totengebeine. Im Jesaja steht, wenn du fastest, dann faste so, dass du den du bedrückst, freigibst. Dass du dein Leben änderst. Echtes Fasten soll nicht nur äußerlich etwas verändern. Nur auf Nahrung zu verzichten, wird nichts bewirken. Da kannst du vielleicht körperlich ein bisschen entschlacken, aber mehr wird es nicht sein. Das ist dein Lohn dann. Aber der geistliche Lohn ist, dass wir uns demütigen vor Gott. Echtes Fasten heißt, vor Gott demütigen. Und das haben die Pharisäer nicht getan. Und genau das finden wir in Joel 2, Vers 12. Joel 2, Vers 12. Hier haben wir die Beschreibung der Demütigung unter Gott. Joel ist übrigens ein Brief, ein Buch für die Endzeit. Hier geht es um den Spätregen, um den Frühregen, den Spätregen, um den Heiligen Geist, der ausgegossen werden wird. Und auch um die Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft. Wir lesen in Joel Kapitel 2, Vers 12 und 13. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es gereut ihn bald die Strafe. Und dann steht in dem Vers 15 weiter, blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam geh aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Lasst die Priester, des Herrn Diener, weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zuschanden werden, dass die Heiden über dich spotten. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nun ihr Gott? Meine Lieben, das ist ein Fasten, wozu Gott uns jetzt heute aufruft. Dass wir zu Gott kommen, dass wir unsere eigene Unfähigkeit, unsere Sündhaftigkeit vor Gott bekennen, dass wir mit Beten und Fasten zu Gott kommen und dass wir, hier steht, das Volk versammeln. Das heißt, dass wir die Gemeinde dazu auffordern, ermutigen, gemeinsam zu fasten. Deswegen wäre es gut, wenn wir am nächsten Sabbat dieses gemeinsame Fasten haben. Es ist für alle freiwillig. Keiner ist gezwungen. Jeder, der fastet, soll das von freiem Herzen tun, gerne tun, weil er das Bedürfnis hat, sich hier Gott zu nahen und Gott im Gebet zu bitten. Es wäre schön, wenn wir am nächsten Sabbat, nach dem Gottesdienst, da haben wir eine Gebetsgemeinschaft oben im Seminarraum, wenn wir anstelle des Essens am Mittag diese Gebetsgemeinschaft haben können. Es wäre schön, wenn die ganze Gemeinde dazu kommen würde. Alle. Dass wir Gott suchen mit Beten und Fasten. Das muss nicht lange sein. Wir müssen nicht 2 Stunden beten und fasten oben. Es reicht, wenn wir uns in Gebetsgruppen denn treffen und wenn wir 10 Minuten zusammen sind, einen Bibeltext lesen, zusammen beten, Gott ernstlich bitten. Das ernstliche Gebet ist nicht dadurch gekennzeichnet, dass wir eine Stunde beten, sondern dass wir ernstlich und kurz unser Anliegen vor Gott bringen. Dass wir am nächsten Sabbat diese 2 Anliegen besonders vor Gott bringen. Unsere Wahlen und unsere Neulandgebiete in Sandhofen und in Neckarau. Gott möchte Großes tun. Und Gott wird Großes tun. Aber er kann nur Großes tun, wenn wir ihn bitten darum. Und wenn wir uns demütigen. Wenn wir unseren Egoismus, unsere Sünden vor Gott bekennen und zu ihm kommen. Ich möchte euch einladen, das Fasten für euch persönlich neu zu entdecken. Dass ihr für eigene Anliegen fastet und merkt und erkennt, wie Gott Wunder tut. Und dass wir als Gesamtgemeinde uns demütigen. Und das Demütigen zeigen wir darin, dass wir zusammenkommen, dass wir gemeinsam beten, gemeinsam fasten und unseren Bruder, unsere Schwester höher achten als uns selbst. Ich möchte zum Schluss ein Wort lesen, einen Aufruf, den Josua uns sagt. In Josua, Kapitel 3, Vers 5. Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Heiligt euch bedeutet, demütigt euch, fastet. Warum? Morgen wird der Herr Wunder unter uns tun. Und darauf freue ich mich. Auf die Dinge, die Gott tun wird, als Antwort auf unser Fasten. Er kann und er wird größere Dinge tun, als wir uns aus unseren kühnsten Träumen vorstellen können. Und das ist etwas, wonach ich mich sehne, dass Gott wirkt. Dass er mehr wirken kann, dass er uns, unter uns und durch uns das tun möchte. Amen.
Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite. www.audioverse.org